Wir haben also heute Morgen das Thema, warum uns die Bibel so wichtig ist. Ich sage es einfach mal so ganz allgemein, uns. Und wir tun so, als ob uns allen die Bibel wirklich wichtig ist. Es könnte doch sein heute Morgen, dass einer da ist oder einige da sind, denen die Bibel so wichtig auch wiederum nicht ist. Sie haben nichts dagegen, wenn das Wort Gottes verkündigt wird. Aber dass sie sich zu Hause hinsetzen sollten, vielleicht ein Kapitel oder ein Abschnitt oder einige Kapitel nacheinander lesen, um einfach das Wort Gottes in sich aufzunehmen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich will mal ganz kurz sagen, wie ich in diese Richtung gekommen bin. Ich habe ein Elternhaus, meine beiden Eltern waren beide bewusstgläubige Leute. Mein Vater war ein Spätheimkehrer vom Zweiten Weltkrieg, 49 nach Hause gekommen. Ich kannte ihn gar nicht. Ich war knapp 7 Jahre in der Zeit. Und er sagte, und das soll mein Vater sein? Er war der Landwirt, wir hatten Landwirtschaft zu Hause. Und dann war so, dass jeden Mittag, wenn die Familie zusammenkam, nach der Arbeit zum Essen zusammenkam, dass er dann die Tagesbibellese aus der Bibel gelesen hat. Wir haben alle zugehört, es wurde gebetet und so ging das jeden Tag. Aber ich muss sagen, das hat mich also nicht besonders angesprochen. Da ist für mich jedenfalls, soweit ich das weiß, nichts besonders hängen geblieben. Als ich aber dann so 14 war, kam ich zum Glauben durch das Wort Gottes, nicht weil ich es gelesen habe, sondern es war ein Bläserlehrgang. Ich war in einem Posaunenchor und immer zwischen Weihnachten und Neujahr hatten wir einen Bläserlehrgang mit so 40 jungen Männern. Und zu diesem Lehrgang gehörte, dass ein Prediger, der dann auch dabei war, morgens eine Bibelarbeit gehalten hat und abends eine Abendschlussandacht. Und an einem der Abende, als er die Schlussandacht hielt, da hatte ich den Eindruck, das ist jetzt von ihm, nicht von ihm, kann man ja sehen hier, ne? Das ist jetzt von Gott selber, der jetzt mit mir reden will. Und dann merkte ich könnte so sagen, dass ich genau wusste, heute ist mein Tag. Meine Mutter hatte uns Kindern schon sehr früh gesagt, wie man zum Glauben an Jesus kommen kann. Und sie sagte, ihr könnt so kommen, wie ihr seid. Ihr könnt zu ihm sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Hier sollst du mein junges Leben haben. Mach mit mir, was du willst. Das war mir hängen geblieben. Und wir waren privat einquartiert. An dem Abend bin ich wiederum zu meinen Gasteltern gegangen, habe aber nichts davon erzählt, bin in mein Zimmer gegangen, war ja schon ziemlich spät abends, und habe dann gebetet, Herr Jesus, hier bin ich. Nun sollte man meinen, ja, dann habe ich doch sofort angefangen, die Bibel zu lesen. So heißt es doch immer wieder, dass das richtig ist und dass man das tun sollte. Liebe Geschwister, ich habe das nicht getan. Es hat mir auch keiner gesagt. Ich habe es einfach nicht getan. Ich habe auch keinen Zug in diese Richtung gehabt. Und dann war ich ungefähr 17. Wir hatten eine einwöchige Jugendfreizeit. Und da war auch jeden Tag eine Bibelarbeit. Und unser Freizeitleiter sagte, lest schon mal den Text von morgen, dass ihr ihn heute lest. Und dass wir schon Bescheid wissen, wenn wir den Text durchnehmen. Und da war also die Geschichte von Jakob, der seinen Bruder Esau betrügte. Und dann lese ich den Text, dass er mit Gott rang, einen Kampf mit Gott gerungen hat. Und als dieser Kampf durch war, da heißt es auf einmal im Text, und das las ich dann auch, da ging ihm die Sonne auf. Nicht da ging die Sonne auf, sondern da ging ihm die Sonne auf. Und das habe ich einfach so gelesen und dachte, ja Mensch, wenn das so ist, wenn man erleben kann, dass die Bibel zu einem spricht, ohne dass ein anderer sie auslegt, dann will ich jetzt anfangen, die Bibel mal für mich zu lesen. Ich musste morgen schon ziemlich früh raus und bin dann noch eine halbe Stunde früher aufgestanden. 16:30. Ich war manchmal richtig müde, weil ich mir ein Spätabendsmensch bin. Und das war dann ganz früh morgens, aber ich habe es getan. Und da habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Liebe Geschwister, hier könnte man jetzt weiter so manches erzählen. Ich wollte nur zum Anfang sagen, wie ich selber zum Bibellesen gekommen bin. Und wir hatten eine Chorleiterin damals, die hat zu uns Sängern gesagt, hört mal, macht's doch einfach so, nehmt den Wochenspruch oder den Wochenpsalm und lernt doch den mal auswendig. Da dachte ich, Mann, auch nicht nur lesen, sondern auswendig lernen. Und da habe ich angefangen, Worte Gottes auswendig zu lernen und ich merkte, je mehr ich sie wiederholte, damit ich sie lernte, auf einmal gingen die mir groß auf. Auf einmal habe ich sie laut gesagt. Und so weiter. Wisst ihr, dass seit 1982 in Deutschland jedes Jahr ein Bibelsonntag gefeiert wird? Ich wusste das auch nicht. Und dann habe ich mich mal ein bisschen umgehört. Und dann sagten Leute, ja, also ich kenne die Gemeinde und die Gemeinde, die machen es nicht, die machen es und so weiter, die kommen zusammen. Und dann wird ein Bibelsonntag gefeiert. Was könnte da gemacht werden, wenn zum Beispiel die Gemeinschaft hier das auch machen würde? Da könnte man zum Beispiel jemanden einladen von einer Bibelgesellschaft, dass der mal von der Arbeit dieser Gesellschaft erzählt, wie das mit den Übersetzungen ist, was für Schritte da gegangen werden müssen und so weiter und so fort. Oder, dass man zum Beispiel an einem solchen Bibelsonntag im Gottesdienst, dass man da etwas sagt zu Bibelübersetzungen. Wir sind ja so reich an Bibelübersetzungen. Manche stöhnen darüber, manche stöhnen nicht darüber. Aber es ist schon eine gute Sache, dass man das Wort Gottes in einer verschiedenen Sprache sprechen und aufnehmen kann. Man könnte einen der Wycliffe-Leute hören, holen, von Burbach und so weiter, und dann hören, wie beispielsweise die Leute, die Bibelübersetzer, die das dann gelernt haben, nach Afrika gehen oder in irgendein anderes Land und lernen die Sprache der Leute überhaupt mal erst kennen. Und wie dann diese Bibelübersetzungsarbeit vor Ort geschieht. Oder, dass man an einem solchen Bibelsonntag die Literatur zur Bibel einmal vorstellt. Bücher, die einem eine Hilfe sind, gerade für Mitarbeiter, wenn man sie vorbereitet. Oder, dass man an einem solchen Bibelsonntag die Leute fragt schon vorher einmal, ob jemand etwas sagen kann, was er Besonderes mit der Bibel erlebt hat. Zum Beispiel, vor einigen Wochen kam jemand zum Glauben. Ich bin in der Seelsorge des Evangeliumsrundfunks mit dabei. Und dann kam jemand zum Glauben und die Frau schrieb dann, als sie zum Glauben gekommen war, ich habe schon in meinen jungen Jahren die Bibel gelesen, aber ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts begriffen. Und dann sagte ihm, da habe ich meine Bibel genommen und habe sie wieder ins Regal gestellt und habe aufgehört. Und jetzt ist sie vor einer Woche zum Glauben gekommen und nimmt jetzt wieder ihre Bibel zur Hand und sie sagt, jetzt fange ich an zu verstehen. Jetzt auf einmal bekommt sie einen Zug zu diesem Buch hin. So kann das also sein. Also ich möchte heute Morgen, sage ich jetzt einfach, einiges sagen. Ich lege keinen Text aus, sondern ich möchte einige Dinge grundsätzlich sagen. Und zwar möchte ich zunächst mal drei Schriftworte zitieren und nur ein wenig bewusst machen. Dass Jesus zum Beispiel sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Das sagt er wie selbstverständlich. Die werden einmal nicht mehr da sein. Das All, die Sterne und so weiter. Und dann fährt er fort und sagt, aber meine Worte vergehen nicht. Da könnte man sagen, lieber Herr, dieses Buch hier vergeht nicht. Der ganze Kosmos vergeht, von dem wir abhängig sind, in dem wir jetzt leben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, Vers 35. Oder, als Jesus in besonderer Weise mit seinem himmlischen Vater gesprochen hat, Johannes 17 nachzulesen, da sagt er ganz einfach, dein Wort ist die Wahrheit. Nicht dein Wort ist eine Wahrheit, sondern dein Wort ist die Wahrheit. Nun leben wir in einer Welt, wo überall von Wahrheiten gesprochen wird, wo die Wahrheiten gesucht werden. Da sind Philosophen unterwegs und Theologen und andere Leute. Jetzt kommt Jesus daher und sagt ganz einfach, dein Wort, Vater im Himmel, dein Wort ist die Wahrheit. Noch ein drittes Wort. Das Paulus zum Beispiel schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben ist uns Nütze zur Lehre, das heißt, da lernt man was. Nütze zur Zurechtweisung, das heißt, ich werde da manchmal zurechtgerückt, ich habe mich falsch verhalten, ich habe falsch gedacht, und jetzt lese ich die Bibel und fange an, mich korrigieren zu lassen von diesem Wort, weil es von Gott eingegeben ist, weil er die Wahrheit hat und die Wahrheit kennt und weil er uns zurechtweisen kann und zurechtweisen darf. Oder, das Wort ist uns gegeben zur Besserung, sagt er. Oder er schreibt, zur Erziehung ist das Wort Gottes uns gegeben, zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit meint in dem Zusammenhang, dass ich also das Wort Gottes lese und dann auf einmal mehr und mehr durch das Wort Gottes näher an den Willen Gottes rankomme, weil ich den Willen Gottes kennenlerne und den Willen Gottes dann auch in mein Leben übertragen soll, dass ich also Konsequenzen daraus ziehe. Drei Bibelworte. Dann noch etwas. Ich möchte ein Zitat einmal weitergeben. Ich habe das vorher nie gekannt. Und zwar ein Theologe, evangelischer Theologe, Oskar Söhngen. Der hat gelebt von 1900 bis 1983. Hört mal, was er sagt von der Bibel. Er sagt, nehmt die heiligen Schriften aller Weltreligionen zur Hand und haltet sie gegen das Buch der Bücher. Und er fährt weiter, je tiefer einer in die Welt der Religionen eindringt, umso unvergleichlicher wird ihm die Bibel werden und alle frommen Bücher der außerchristlichen Religionen zusammengenommen, werden ihm nicht ein einziges Kapitel des Johannesevangeliums aufwiegen. Stellt euch mal vor, die ganzen religiösen Bücher der ganzen Welt, und ein Kapitel aus diesem Buch, die können miteinander nicht konkurrieren. In dieser Weise spricht er davon und dann fährt er fort. Denn hier in diesem Buch redet der eine, der von sich selber bekennen darf, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt, nehmt die ganzen Weltreligionen. Die fallen gewissermaßen links herunter, wenn du die Bibel aufschlägst und diesen Satz liest, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Soweit zunächst mal einige Sätze vorab. Dann einige Tatsachen, die wir kennen sollten, was die Bibel betrifft. Liebe Geschwister, die Bibel ist einzigartig in der Weltliteratur. Bibel, das Wort Bibel heißt ja ganz einfach Biblos, kommt von dem griechischen Wort her, und heißt Buch, ist einfach das Buch. Und wenn man einmal weiterfragt, ja, wie ist denn das mit diesem Buch? Wann ist denn das geschrieben worden? Wann ist denn das entstanden? Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wussten Sie, dass die Bibel eine Entstehungszeit von 1600 Jahren hat? Und zwar von 1500 vor Christus, also jetzt 3500 Jahre, bis 100 Jahre nach Christus. So lange brauchte es, bis alle Bücher zusammengestellt, geschrieben waren, zusammengestellt waren. Das muss man sich mal bewusst machen. Kennt ihr ein Buch in dieser Welt, das eine ähnlich lange Zeit der Entstehung hatte? Die meisten Leute, die meisten Autoren, die schreiben das in einem Jahr, in zwei Jahren, in vier, fünf Jahren. Aber es ist eine begrenzte Zeit. Meistens schreiben sie alleine und manchmal kommt es vor, dass zum Beispiel Leute, die studiert haben, miterleben, dass sie also von dem Professor so und so viel, viel Gutes gehört haben. Und jetzt wird dieser Professor pensioniert. Jetzt kommen die Leute, die früher seine Studenten waren, zusammen und sprechen miteinander, was sollen wir denn ihm schenken zu seinem Geburtstag oder zu seiner, ja, zu seinem Ausscheiden jetzt. Und da kann es vorkommen, dass zum Beispiel 10 ehemalige Studenten sagt, Mensch, das war doch sein Thema. Können wir es nicht so machen, dass wir dieses Thema noch bewusst aufgreifen und dass wir 10 verschiedene Themen, Unterthemen, verteilen unter uns 10. Du schreibst das, du schreibst darüber, du schreibst darüber, du schreibst darüber. Und dann geben wir ihm dieses Buch zu seiner Verrentung. So kann auch ein Buch geschrieben werden. Aber keine 1600 Jahre. Es wird innerhalb eines begrenzten Zeitraumes geschrieben. Liebe Geschwister, kein anderes Buch in der Welt hat eine solche große Zeitspannung der Entstehung, was dazu auch gehört. Insgesamt waren es 40 Schreiber. Ziemlich genau 40 Schreiber. Und zwar in diesen 1600 Jahren. Die einen, als sie gelebt haben, wussten nichts von den anderen, die auch mitgeschrieben haben. Wer also 100 Jahre vor mir gelebt hat und mitgeschrieben hat, den kenne ich nicht mehr. Der, der 100 Jahre nach mir lebt und mitschreibt, kenne ich auch nicht. Die meisten haben sich also nicht gegenseitig gekannt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn ein solches Buch zusammengestellt und geschrieben werden soll, da muss man doch miteinander reden können. Da muss darüber. Und dann sagt er, hör mal, das gehört aber auch dazu und dergleichen. Manche wenige haben sich gekannt, zum Beispiel Mose und Josua. Mose war der erste Führer Israels und Josua war der zweite, er war sein Diener. Die waren also 40 Jahre mindestens miteinander zusammen. Die haben sich gut gekannt. Oder zum Beispiel die 12 Jünger. Die waren einige Jahre zusammen, nicht nur bei Jesus, sondern hinterher auch noch. Die Propheten kannten sich teilweise. Manche kannten sich nicht, weil sie zu weit auseinander waren in der Zeit. Unter den Schreibern waren manche, die waren Akademiker. Mose zum Beispiel hat also die Weisheit an den Universitäten Ägyptens studiert. Ein kluger Mann, ein gebildeter Mann. Oder da waren Theologen dabei wie Paulus. Da waren Akademiker dabei wie Lukas zum Beispiel, er war Arzt. Und wenn man das Lukas-Evangelium oder die anderen Schriften von Lukas liest, dann merkt man, da gibt es Fachbegriffe, die von einem Arzt stammen. Auch das gehört dazu. Es waren Hirten dabei, es waren Handwerker dabei, es waren solche dabei, es waren solche dabei. Und wir fragen uns, wenn also die Bildung so unterschiedlich war, kann das gut gehen, dass man ein Buch schreibt und es kommt etwas einzigartig Gutes dabei heraus? Kann das sein? Und das Geheimnis ist also an der Stelle und in diesem Zusammenhang zum Beispiel, dass Gott einfach einen Menschen genommen hat, gerufen hat, hat ihn aus seinem Beruf herausgenommen, hat gesagt, das sage mein Volk Israel. Oder dass zum Beispiel Petrus schreibt, der ja auch ein Fischer war, getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Man kann ergänzen, geschrieben. Noch etwas anderes. Ist euch bewusst, dass es in der Bibel 3800 Mal heißt und steht, die Formulierung steht, und Gott sprach. 3800 Mal. Ich habe einmal die Bibel aufgeschlagen in diesen letzten Tagen. Wie viele Seiten die überhaupt hat hier? Ich habe die Lust gehabt. Wenn dieses Reden Gott sprach, gleichmäßig verteilt wäre, dann würde auf jedem Blatt dreimal stehen und Gott sprach. Auf jedem Blatt. So oft ist das. Also es sind ungefähr 1200 Zeilen, die wir haben. Dann haben wir zwei Teile. Wir sprechen vom Alten Testament. Die anderen sagen vom das Erste Testament, weil das Wort alt so ein bisschen ältlich klingt, klingen kann. Man kann auch sagen, das war das Erste Testament. Das heißt, der erste Bund, den Gott zum Beispiel mit Israel geschlossen hat. Und dann kommt das Neue, das Zweite Testament, dass er damit, oder da wird die Geschichte der Gemeinde beschrieben. Dann dürfen wir nicht vergessen oder uns bewusst machen, dass diese Bibel, nur vom Alten Testament her, die Bibel Jesu gewesen ist. Wenn Jesus die Bibel aufgeschlagen hat, also die Schriftrollen aufgeschlagen hat, da hat er genau das vor sich gehabt vom Inhalt her, wie wir auch, wenn wir zum Beispiel das Alte Testament aufschlagen. Und er hat wie oft dieses zitiert, was da in diesen Rollen stand. Und wenn man einmal hineinsieht, da hat er auf einmal dieses alte Wort aus dem Alten Testament aufgegriffen, die 10 Gebote zum Beispiel, und hat sie vertieft, hat sie nochmal ganz neu gedeutet und sagte jeder oberflächlichen Deutung dieses alten Wortes der 10 Gebote gewissermaßen gab denen einen Abschied. Er vertiefte das Wort des Alten Testamentes und machte etwas Genaueres daraus In dem Sinne, dass er sagt, Leute, nicht wenn ihr meint, wenn ihr jemanden getötet habt, wenn er tot am Boden liegt, das ist also gemordet oder getötet. Nein, wenn ihr schon ganz schlimme Worte sagt. So dass man also ganz hellhörig werden konnte, wenn Jesus darüber sprach. Er vertieft also. Dann, zum Beispiel, wir haben im Alten Testament die vielen Tieropfer, die Gott angeordnet hat für sein Volk Israel. Für manche ist das ganz schwierig, dass da so viele Tiere das Leben lassen mussten, um Gott zu opfern. Wenn man dann aber das Neue Testament dazu liest, dann merkt man, dass diese Tieropfer gewissermaßen eine Vorschattung war zu dem einzigartigen Opfer Jesu, dass er für die Schuld der ganzen Welt ans Kreuz gegangen ist. Die Tiere im Alten Testament bekamen die Hände aufgelegt und gewissermaßen die Schuld der Menschen auf ihren Kopf gelegt und dann wurden sie davongejagt. Jesus kommt, nimmt die ganze Schuld einer ganzen Welt auf sich und löst und sühnt die Sünde der Menschen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und aus der Zukunft. Dann werden im Alten Testament Verheißungen ausgesprochen, die sich zu unterschiedlichen Zeiten erfüllten. Das heißt, Gott gibt nicht nur Verheißungen, was in dieser oder jener Sache geschehen wird, sondern er löst sie auch ein, sodass wir schon im Alten Testament merken, da gibt Gott Verheißungen und löst sie schon ein im Alten Testament. Oder sie werden eingelöst im Neuen Testament. Auch das gehört zur Bibel. Das trifft also besonders für Jesus zu und das weist auf die Glaubwürdigkeit Gottes und sein Wort hin. Das unterstreicht, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Noch etwas zur Bibel. Die ganzen Dinge, die ich jetzt schon gesagt habe, die führen zur Frage nach der Inspiration. Wie ist das eigentlich geworden, dass Menschen da irgendwo waren, haben niedergeschrieben und das, was sie niedergeschrieben haben, waren auf einmal Teile der zukünftigen Bibel, denn die war ja noch nicht ganz. Und da gibt es zum Beispiel vier Ausdrücke, was die Inspiration betrifft. Man spricht zum Beispiel in der Theologie von der Verbalinspiration. Das meint ganz schlicht, dass Gott also, als er sein Wort schreiben ließ durch Menschen, dass er die Menschen so inspirierte, dass er ihnen Wort für Wort eingab und dass sie dann niederschrieb. Andere haben gesagt, so wird man das nicht ganz verstehen können und sprachen von der Personalinspiration. Das heißt also, nicht nur geht es um Begriffe, sondern der Mensch als solcher, der in einer intensiven Beziehung zu Gott lebte, der war gewissermaßen von dem erfüllt, ganz als Person erfüllt, was Gott tut in dieser Welt und was Gott geredet hat und was er noch tun wird. Das heißt die Person und deswegen Personalinspiration. Oder vielleicht kennt ihr den Professor Meyer aus Tübingen, Dr. Gerhard Meyer. Der sagt, es geht um Verbalinspiration, es geht um Personalinspiration und er spricht dann mehr von der Ganzinspiration. Das heißt also, alles was dazugehört, das einzelne Wort, die Sache selbst und was dazugehört, dass das Wort entstehen konnte, das muss man alles zusammennehmen und deswegen spricht er von der Ganzinspiration. Und von daher merken wir, die Dinge sind in sich nicht einfach, Aber es ist sehr nachdenkenswert, einmal darüber nachzudenken. Oder, vor wegen, die Bibel ist das Buch der Bücher, war uns bewusst, dass 2018, jetzt vor 2 Jahren, dass es da schon 3.324 Sprachen der Bibel in Bibelteilen gegeben hat. Nochmal, 3.324 Teile der Bibel, die übersetzt worden sind. Oder dass es in der Zeit 674 ganze Übersetzungen gegeben hat. So viele gibt es in dieser Welt. 674. Deswegen können wir zu Recht und gerne davon sprechen, dass die Bibel das Buch der Bücher ist. Ich möchte noch etwas sagen. Warum ist die Bibel für uns wichtig? Warum? Schaut, weil sie das Wort Gottes ist, denn Gott redet in ihr, weil das Wort Gottes uns die Wahrheit sagt. Zum Beispiel, ich mache es mal ein bisschen grob. Stellt euch mal vor, wir machen die Bibel zu und wollen nachdenken über diese Welt, in der wir leben. Und schauen raus und sehen die Bäume und sehen Vögel und sehen andere Tiere, sehen Menschen. Alles, was man so sehen kann. Und dann fängt der Mensch an zu fragen, ja, wo ist denn das alles hergekommen? Die einen sagen so, die anderen sprechen vom Urknall. Die einen sagen, man weiß nicht genau, was da im Einzelnen geschehen ist. Macht einmal die Bibel zu und geht einfach der Frage nach, wo kommt alles her, was ich sehen kann, sowohl im himmlischen Bereich, also oben, als auch unten, wo wir leben. Es wird ganz, ganz schwierig, Antworten geben zu können, wenn man die Bibel zulässt. Wenn man sie aber aufmacht, da heißt es auf einmal, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da wird ein Satz nach dem anderen gesagt. Jeder Tag ein Schöpfungstag. Und wenn wir hinausschauen, sagen wir, ja, das stimmt mit dem überein, was damals schon in den ersten Blättern der Bibel gesagt worden ist. Was wissen wir, was wissen wir nicht? Zum Beispiel eben, wenn wir zum Beispiel an uns Menschen selber denken. Ich meine, jeden Tag werden schlimme Dinge im Fernsehen gezeigt und gesagt, und zwar, der hat den umgebracht, der hat den umgebracht und dergleichen mehr und dergleichen mehr. Auf der einen Seite liest man da in der Bibel, dass Gott sagt, als die Schöpfung zu Ende war, also fertig war, und dann sagt Gott, es war sehr gut. Und dann schaut er in diese Welt hinein und das sehr Gute macht sich gegenseitig kaputt. Auf furchtbare Weise kaputt. Das kann doch nicht sein. Wenn man die Bibel zulässt, dann liest man natürlich auch nicht 1. Mose 3, wo der Sündenfall des Menschen berichtet wird. Wo der Mensch auf einmal ein Rebell gegen Gott wird und nicht mehr tun will, was Gott sagt. Auf diese Weise kam das Wesen der Rebellion in den Menschen hinein. Das weiß man nur, wenn man die Bibel liest. Oder, wie wird denn das mit uns sein? Wir wissen, jeden Tag werden Menschen geboren und wir wissen, jeden Tag sterben Menschen und sie sind nicht mehr da. Was ist mit denen, die von uns gehen? Was ist mit denen? Lasst einmal dieses Buch zu. Da kommen dann die ganzen Theorien heraus. Ja, also es muss ja wohl noch etwas weitergehen. Das kann doch nicht schon zu Ende sein. Und dann sagt der eine das und ein anderer sagt das. Jedenfalls ist es ganz, ganz schwierig, wenn man die Bibel zulässt. Zum Beispiel, wir hätten keine Ahnung vom Verlorensein. Wir hätten keine Ahnung von Gott. Wir hätten keine Ahnung von den Rettungsabsichten Gottes. Wir hätten keine Ahnung von Ewigkeit, von Himmel und von Hölle. Wir hätten keine Ahnung vom Gericht Gottes. Wir hätten keine Ahnung vom neuen Himmel und keine Ahnung von einer neuen Erde, die Gott noch einmal ins Leben rufen wird. Wir wissen aber auch nicht, wie wir richtig leben sollen in dieser Welt. Der eine macht es so und hält es für richtig, der andere macht es so und hält es für richtig. Wenn man dieses Buch zulässt, dann hat man keine Ahnung, die Bibel sagt einmal, die Leute wussten nicht, was rechts und links ist. Sie wussten nicht, was eigentlich Sache ist, wie man leben sollte. Wenn man aber anfängt, die Bibel aufzuschlagen, wenn man die 10 Gebote sich vornimmt, wenn man zum Beispiel die Bergpredigt im Neuen Testament sich vornimmt, dann auf einmal werden klare Maßstäbe für unser Leben gegeben. Auf einmal weiß man, was man tun soll. Ich weiß, als ich damals zum Glauben kam, ich will hier nicht groß erzählen, aber ich weiß, als ich zum Glauben kam, da hat Gott in meinem Leben Schritt für Schritt Dinge neu geordnet. Das, was also vorher falsch war, gewissermaßen durchgestrichen und sagt, Walter, so nicht mehr weitermachen. Ich habe es zum Beispiel mit der Wahrheit nicht immer so gerne gehalten. Ne? Bis ich auf einmal an einem Nachmittag, ich weiß noch ganz genau, wunderbare Sonne schien, merkte ich auf einmal, hör auf mit deiner Lüge. Nicht, dass ich also ständig gelogen hätte. So war das nicht. Aber immer wieder mal zum sogenannten eigenen Vorteil. Und als ich dazu Ja gesagt habe, und da merkte ich etwas von dem Geheimnis oder von der Wahrheit, dass Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Als ich das auf einmal entdeckte, dass ich gewissermaßen jeden anschauen konnte und dass ich nicht jedes Mal überlegen musste, ja, ich habe denn das zwar so und so und so gesagt, ich habe gelogen dabei, jetzt muss ich jedes Mal daran denken, dass ich mich nicht verspreche. Also wer wissen will, wie man richtig lebt, der muss das Wort Gottes lesen. Wenn jemand zum Glauben kommt, kommt er durch den Geist Gottes Interesse am Wort Gottes. Ich habe das vorhin schon am Anfang gesagt. Da kommt die Frage auf einmal, was hat mein Herr mir heute zu sagen? Es gibt zum Beispiel 3 Beschäftigungen mit der Bibel, damit möchte ich schließen. Zum Beispiel, dass ich die Bibel alleine selber lese. Lies die Bibel als Wort Gottes und bete darum um das Verständnis des Wortes Gottes. Ja, wie soll ich sie denn lesen? Ganz schlicht gesagt, lies sie so, dass du fragst, was kann ich denn lernen? Was kann ich hier von der Art Gottes lernen? Was kann ich lernen von dem Menschen, dass er so und nochmal ganz anders sein kann? Was kann ich lernen, wie Gott das Leben sieht? Was kann ich von Jesus lernen? Welche Konsequenzen soll ich ziehen? Was sind die Pläne Gottes für diese Welt? Was sind die Pläne Gottes mit Israel zum Beispiel? Und dann gibt es das Bibelgespräch, das gemeinsame Nachdenken über das Wort Gottes. Deswegen ist es wichtig, dass es dass zum Beispiel es Bibelstunden gibt, Bibelkreise gibt, Hauskreise gibt, wo man die Bibel aufschlägt. Das gemeinsame Nachdenken über einen Text, verschiedene Einsichten und Korrekturen kommt auf einmal zutage. Das sind jetzt so einzelne Dinge über die Bibel, über die man nachdenken sollte. Und ich möchte zum Schluss nochmal, wie am Anfang, drei Bibelworte, jetzt am Ende nochmal andere drei Bibelworte lesen. Alle aus Psalm 119, ihr wisst, dass das der Psalm ist, der also nur vom Wort Gottes redet. Da schreibt der Schreiber zum Beispiel, ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Er sagt nicht, ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Verheißungen, wie wir es vielleicht machen würden. Nein, wenn du klar zu mir sprichst, wenn du mir einen Befehl gibst, darüber freue ich mich, ich wandle fröhlich. Oder, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort, ich bekomme Klarheit für mein Leben durch dein Wort. Es ist wie eine Lampe. Und das dritte und letzte Wort, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht, der so richtig den Rucksack voll hat. So freue ich mich über dein Wort, weil du mich immer, immer, immer neu beschenkst. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns die Bibel für uns ganz wichtig sein. Lasst uns fragen, was steht da? Lasst uns fragen, was bedeutet das? Lasst uns fragen, welche Konsequenzen wir daraus zu ziehen haben, welche Konsequenzen wir daraus ziehen können. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, hab du Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass du in unser Leben hineinsprichst. Wir danken dir, lieber Herr, dass dein Wort unserem Leben eine ganz, ganz große Hilfe ist und dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir danken dir und wir loben dich und wir preisen dich. Amen.